Rückenwind, dein RSM Ebner Stolz Karriere-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rückenwind. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, denn wir sprechen über ein Thema, das uns alle bewegt. Kritikfähigkeit. Denn mal ehrlich, wer von uns hat nicht schon mal mit den Augen gerollt, wenn das Feedback vom Chef kam oder sich über Kommentare von Kollegen geärgert? Aber heute schauen wir das Thema mal aus einer ganz anderen Perspektive an. Ich habe heute einen super Gast, den Benedikt. Er ist Senior Consultant im Tech-Bereich an den Standorten München und Stuttgart. Und ich freue mich vor allen Dingen riesig auf meinen Gast heute, denn er arbeitet als Schiedsrichter auch noch in der Basketball-Bundesliga und trifft dort regelmäßig wichtige Entscheidungen. Und damit steht er auch nicht selten im Kreuzfeuer der Kritik. Hallo und herzlich willkommen, Bene.
Hi Katharina, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch mega auf heute. Und bevor wir jetzt in die Tiefe gehen, ich glaube, das, was alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerade so ein bisschen beschäftigt ist, was war deine krasseste Erfahrung mit Kritik auf dem Basketballfeld?
Meine krasseste Erfahrung mit Kritik auf dem Basketballfeld? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich erinnere mich an ein Spiel, das war noch vor Corona. Da war ich ganz frisch in der Bundesliga unterwegs und da hatte ich das Karnevalsspiel in Bonn. Und wenn man die, also ich glaube, du kommst ja auch aus der Ecke, wenn man die Festivitäten da kennt und auch weiß, wie es da abgeht beim Karneval, dann kann man sich die Atmosphäre da nur, oder man kann sich sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall war das, glaube ich, mein zweites Bundesligaspiel. Und das ganze Spiel bestand, auch aufgrund meiner Leistung, muss ich ganz ehrlich sagen, bestand eigentlich nur aus Kritik seitens der Ränge, auch berechtigterweise. Und das war eine taffe Erfahrung. Also das war wirklich 40 Minuten Spielzeit Horror für mich und ich wollte da eigentlich nur noch raus.
Ja, was du da beschreibst, ist wirklich super spannend und ich will mir das gar nicht vorstellen. Ja, ich komme hier aus der Region und ich war selber da auch schon mal bei dem einen oder anderen Basketballspiel. Das heißt, es ist generell so, dass die Rheinländer immer eine ganz gute Stimmung haben. Das muss nicht unbedingt Karneval liegen, aber was du da beschreibst, ist tatsächlich auch was, was die Forschung zeigt, denn unser Gehirn reagiert auf Kritik zunächst wie eine echte Bedrohung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in so einer Situation eine gefühlte und wahrgenommene Bedrohung ist, weil es werden quasi bei Kritik die gleichen Hirnareale aktiviert wie bei physischer Gefahr. Und das erklärt dann auch, warum viele Menschen vielleicht in der ersten Sekunde erstmal mit Abwehr oder mit Rechtfertigung reagieren. Jetzt hast du gesagt, dass die Kritik auch berechtigt war. Hast du dich denn in dem Moment, wo du auf dem Spielfeld warst, auch schon so gefühlt? Oder ist das eher so eine Erkenntnis, die jetzt nach der Reflexion kam?
Ich glaube, dass wir als Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen ab einem bestimmten Level schon sehr schnell in der Lage sind, zu reflektieren, ob das gerade von der Leistung her passt oder nicht. Es geht eigentlich relativ mit wenig Latenz zwischen der Leistung auf dem Spielfeld und eben dem Gefühl. Ich hatte auf dem Spielfeld schon das Gefühl, dass das heute einfach zu viel ist für mich. Also ich bin da, wie gesagt, bei meinem zweiten Spiel in der ersten Basketball-Bundesliga auf das Spielfeld gegangen. Die Stimmung war einfach unfassbar. Eigentlich eine richtig gute Stimmung. Eigentlich kann man sich auf sowas freuen. Mittlerweile würde ich mich da auch drauf freuen. Aber damals war das einfach eine Reizüberflutung für mich. Und das hat dazu geführt, dass die ersten Entscheidungen nicht gepasst haben auf dem Spielfeld. Und wenn man dann selbst keine, ich würde mal sagen, Mechanismen hat, um sich da selbst wieder rauszuholen, dann geht das ganz schnell, dass man das Spiel verloren hat. Und in dem Moment habe ich so ein bisschen den Zugang zum Spiel verloren. Ich hatte damals zwei Kollegen, die das sehr gut aufgefangen haben. Aber ich für meinen Teil konnte leider diese geniale Stimmung überhaupt nicht genießen. Ich hatte tatsächlich, Angst würde ich es jetzt nicht sagen. Du hast es ja gerade schon ein bisschen beschrieben, was das für Reaktionen auslösen kann. Aber ich habe mir, glaube ich, wirklich nichts anderes herbeigesehen, als wieder in der Schiedsrichterkabine zu sein und im Flugzeug nach Hause von Köln-Bonn nach München.
Ja, das kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, weil ich natürlich auch in meinem Beruf, das hat jetzt weniger was mit Schiedsrichter sein zu tun, aber natürlich habe ich auch schon mal Situationen erlebt, wo ich sehr stark kritisiert wurde und ich kann mir also vorstellen, wie sich das anfühlt. Jetzt hast du aber gesagt, dass du als Schiedsrichter sehr schnell dann gelernt hast, irgendwie dich selber zu reflektieren. Und wie schaffst du das denn jetzt heute in Situationen, einen kühlen Kopf zu bewahren? Du hast eben was von Mechanismen gesagt, wie man dann damit umgeht.
Ich glaube, dass man einfach sich auch eingestehen muss, dass man vor allem jetzt in der Situation, wo extrem viel passiert und man in Sekundenbruchteilen entscheiden muss, dass man sich eingestehen muss, dass nicht alle Entscheidungen zu 100% sitzen können. Also wir werden nie aus einem Spiel rausgehen, wo wir fehlerfrei sind. Mhm. Wir können das höchstens versuchen, dass der Prozentsatz der Fehler so gering wie möglich ist, aber in der Realität wird das nicht klappen, dass wir keine Fehler machen. Und wenn man sich dessen bewusst ist und das, ja, ich glaube, es ist schon das Bewusstsein, wenn man sich dessen bewusst ist, dann geht das relativ leicht, in Anführungsstrichen, die Fehler abzuhaken und einfach weiterzumachen. Man wird da ja auch nicht alleine gelassen. Ich meine, wir sind ja ein Team aus 3 Leuten. Mit dem technischen Kommissar oder der Kommissarin sind wir 4. Und wenn man gut im Team eingespielt ist, dann geht das auch ganz gut, dass man mithilfe der Kolleginnen oder Kollegen aus so einer Situation rausgeholt wird. Mhm. Da kriegt man schon auch Unterstützung. Und das ist auch sehr wichtig. Man darf das schon sehr hoch aufhängen mit den Zuschauern und mit der Stimmung und allem, was dazugehört. Aber am Ende des Tages ist es dann auch in Anführungsstrichen nur ein Basketballspiel, 5 gegen 5. Das Regelwerk steht und wenn man das Ganze auch nicht zu hoch aufhängt, dann macht man sich auch weniger Druck. Mhm. Oder ich mache mir dann weniger Druck. Wie das meine Kolleginnen und Kollegen machen, ist wieder eine individuelle Sache, aber mir hat das geholfen.
Ja. Du hast jetzt gerade was gesagt über das Thema Fehler. Ne? Man bemüht sich natürlich, so wenig Fehler wie möglich zu machen, aber man ist ja ein Mensch, also nie 100% fehlerfrei. Und ich persönlich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist auch was ganz Krasses, was wir hier in Deutschland haben, dass wir so eine Null-Fehlertoleranz eigentlich haben. Ne? Und dass wir oft dieses Thema Fehlerkultur, ne? Das ist ja auch ein bisschen was, was einen so beschäftigt, ja, irgendwie auch in der Schule und dann vielleicht später auch im Berufsleben gar nicht richtig lernen. Wie gehen wir denn eigentlich mit Fehlern um oder wie können wir die vielleicht auch besser akzeptieren? Und was würdest du jetzt sagen, neben dem Thema, das vielleicht nicht ganz so hoch aufzuhängen, was könnte noch helfen, dass die Menschen einfach ein bisschen offener sind und vielleicht Fehler auch als Chance oder als etwas Positives akzeptieren oder sehen können?
Ich glaube, du hast da gerade schon einen interessanten Punkt genannt mit, was haben wir denn für eine Fehlerkultur? Du hattest es gerade mit der Schule angesprochen, habe ich kurz drüber nachgedacht. Zu meiner Schulzeit und zu deiner vielleicht auch, wurde alles mit dem Rotstift weggekürzt, was nicht gepasst hat. Das wirkt schon sehr aggressiv, würde ich es nicht nennen. Mhm. Ja, gibt jetzt bestimmt noch ein paar, die denken oder die jetzt sagen, was will er jetzt mit irgendeinem Rotstift? Dann soll ich halt nicht so anstellen. Aber ich glaube einfach, dass die Art, wie mit Fehlern umgegangen wird, von der Pike auf, von Beginn auf, etwas anders strukturiert werden kann. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir können viele Sachen, und das hat jetzt nichts mit Basketball zu tun, sondern es geht oft einfach auch um Erfahrung. Viele Sachen können beim ersten Versuch nicht funktionieren. Mhm. Und ich glaube, wenn man eine gute Fehlerkultur hat und die auch vorlebt und auch transparent mit dieser Fehlerkultur umgeht, dann funktioniert das viel besser, dass man da schneller draus lernt und weniger Angst davor hat, eben Fehler zu machen, weil ich glaube, dass der Outcome im gesunden Maße nach einem Fehler immer ein positiver ist. Ja. Sei es jetzt in der Arbeit oder beim Basketball. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist vielleicht auch einfach die Situation, in der man sich befindet, nicht die richtige. Dann ist das aber auch fein. Mhm. Ja. Aber ich glaube, einfach einen Fehler so zu stigmatisieren, dass das immer was Schlechtes ist. Ich überlege gerade, also es gibt natürlich auch Beispiele, wo es was Schlechtes ist, aber jetzt bewegen wir uns hier zum Beispiel in der Steuerberatung, wo kein Mensch stirbt am Ende des Tages. Mhm. Da kann das so schlimm nicht sein. Ich glaube, wenn man eine gute Toleranz mit Fehlern hat und das gut vorlebt, dann sind das meistens mehr Chancen, als dass es irgendwas Schlechtes ist. Ich glaube, wenn man das so mal von der Seite sieht, dann ist das doch, kann man doch damit ganz gut umgehen.
Ja. Und man hat ja auch, ich sag mal, früher zu Schulzeiten hatte man die Lehrer, die haben das dann durchgestrichen und haben aber an den Rand geschrieben, was man zukünftig besser machen kann. Und dann gab es diejenigen, die haben es einfach nur durchgestrichen und haben dann gesagt, nach der Klassenarbeit oder nach der Kursarbeit, okay, bitte korrigiert das. Und dann sitzt man davor und denkt, okay, ich habe das ja geschrieben, weil ich glaube, dass das richtig war und nicht, weil ich irgendwas schreiben musste. Ich glaube, das macht auch nochmal so ein bisschen diesen Unterschied. Wie gehe ich damit um? Und auch das Gleiche übertragen in den Bereich Steuerberatung. Natürlich sind in einem gewissen Grad sozusagen Fehler akzeptabel. Es gibt auch welche, die sind natürlich nicht mehr akzeptabel. Aber wenn ich dann eine Führungskraft habe, die sich irgendwie mit mir hinsetzt und sagt, okay, pass auf, das kannst du zukünftig besser machen, das ist der Punkt. Oder man setzt sich hin und stellt einfach die Frage und sagt, hey, wenn du das Thema ein bisschen aus der Perspektive betrachtest, was könntest du da noch mit einbeziehen, beispielsweise in die Steuererklärung? Oder was glaubst du, was könnte da noch passen? Und wenn man das macht von Anfang an, ne, und bei uns starten ja oft, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber man startet ja bei uns oft schon als Praktikant, ne, und wenn man da schon damit anfängt, sozusagen diese Perspektiven oder diese, ich sag mal, Lernthematik mit einzubauen, dann glaube ich, wird man später auch weniger Fehler machen und man bringt den Menschen natürlich auch bei, wie denke ich denn darüber, ne? Welche Denkstrukturen, welche Denkmuster Muster kann ich denn nutzen, um irgendwie Herausforderungen und Probleme zu lösen? Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, und zwar, was unterscheidet denn für dich ein bisschen so konstruktive und destruktive Kritik? Weil ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt nicht so tief im Basketball, aber ich habe eine sehr fußballverrückte Familie und ich habe beispielsweise, das war irgendwie jetzt zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft, habe ich mir ein Länderspiel angeguckt, Deutschland gegen Frankreich, und habe da auch einen sehr entrüsteten Post auf LinkedIn abgesetzt, weil ich das super schade fand, dass als eben die Franzosen zur Ecke gegangen sind, um eine Ecke zu schießen, die einfach ausgebuht wurden im Stadion. Also einfach nur, weil sie nicht der Mannschaft angehörten, für die man ist. Das hat mich so aufgeregt, dass ich in meinem Deutschland-Trikot dann aufgestanden bin und für Frankreich geklatscht habe, weil ich dachte, das kann doch nicht sein, dass es das sozusagen hier gibt. Aber was ist für dich so ein großer Unterschied und welche Kritik kannst du vielleicht ganz gut annehmen und welche nicht? Weil ich stelle mir vor, auch auf dem Basketballfeld gibt es sicherlich welche, die Kritik etwas netter äußern und andere, die vielleicht zum Becherwurf greifen.
Den guten alten Becherwurf, den habe ich Gott sei Dank noch nie erlebt. Glaube ich zumindest. Wenn, dann haben die schlecht gezielt. Aber ich kann mich nicht erinnern. Nein, also es war jetzt zuletzt auch wieder eine Schlagzeile, was wirklich tragisch war, mit der Schiedsrichterkollegin aus dem Fußballbereich, Fabienne Michel, in Essen. Dass einfach aufgrund der Tatsache, ich habe die Situation nicht gesehen, aber es gab wohl eine unglückliche Situation, dass die irgendwie im Weg gestanden sei. Und das hat dann zugeführt, dass mutmaßlich Zuschauer irgendwelche sexistischen Gesänge angestimmt haben, ob der Tatsache, dass sie eine Frau ist. So, und das ist, glaube ich, das beste Beispiel, wie, also unkonstruktive Kritik kann man da ja gar nicht zu sagen, das ist aber eine Frechheit. Ja, genau, so. Aber es ist jetzt natürlich sehr überzogen, ja, das ist auch mit Absicht so ein bisschen überzeichnet von mir, aber das sind so Geschichten, wo ich mir denke, da brauche ich mich gar nicht mit auseinandersetzen. Mhm. Ja? Jetzt sind wir in einem Sport und zum Sport gehören Emotionen. Hätten wir keine Emotionen, dann wäre der Sport auch langweilig. Und wir als Schiedsrichter sind nun mal eine sehr gute, ja, ich glaube, wir bieten eine ganz gute Fläche, wo man sich auch mal abarbeiten kann, weil das geht einfach ziemlich einfach. Das Team funktioniert gerade nicht, die Spieler performen nicht so. Vielleicht hatte ich als Zuschauer oder als Zuschauerin auch gerade eine doofe Woche in der Arbeit. Und dann trifft der junge Mann mit der schwarzen Hose und einem blauen Trikot unten auf dem Spielfeld auch noch eine Entscheidung, die nicht passt. Dann werde ich natürlich laut. Jetzt habe ich mir da aber eine Sache angewöhnt, wo ich das relativ gut unterscheiden kann, ob das an mich rangeht oder nicht. Und zwar ist es die Unterscheidung, ob der mich als Bene Loder oder als Benedikt Loder, wie auch immer, ob er mich da kritisiert auf dem Spielfeld oder ob er mich in meiner Funktion als Schiedsrichter kritisiert. Wenn er mich in meiner Funktion als Schiedsrichter kritisiert, im Rahmen dieses Basketballspiels, dann ist es halt so. Dann ist das einfach eine Impulsreaktion. Dann ist der Mensch, der Zuschauer oder die Zuschauerin gerade emotional und dann passt das auch. Das gehört auch dazu. Also ich meine, dafür werden wir auch so ein Stück weit mit bezahlt, dass wir das aushalten, ganz klar. Wenn das dann nach dem Spiel, und das ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, im Basketball in Deutschland so zu 99% ist nach dem Spiel jeder Frust vergessen und es gibt keine irgendwie, also ich habe das noch nie erlebt, dass nach dem Spiel Leute dann auch persönlich wurden oder zu mir hergegangen sind und gesagt haben, du Bene, das war gerade überhaupt keine gute Leistung oder vielleicht noch Schlimmeres, sondern das hat sich wirklich immer nur auf das Spiel bezogen. Und ich glaube, diese Trennung, das hilft, einfach das so aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Und deswegen muss ich da, glaube ich, auf dem Spielfeld, um zur Frage zurückzukommen, gar nicht so die Unterscheidung machen zwischen aus Zuschauerseite konstruktiver und nicht konstruktiver Kritik. Zumal ich Zuschauer mittlerweile auch gar nicht mehr so wahrnehme, ist einfach nur noch laut. Und ob die jetzt mich meinen oder irgendwen anders auf dem Spielfeld, das kriege ich meistens gar nicht so mit. Ja. Wenn wir jetzt zu den Spielbeteiligten kommen, Spielern oder Trainern, ist es was anderes, weil mit den Leuten arbeiten wir ja so ein bisschen auf dem Spielfeld und wir sind ja auch Dienstleister für das Spiel. Wir wollen, dass das Spiel gut funktioniert und wir wollen, dass die Spieler und Spielerinnen im Rahmen der Regeln ihre beste Leistung abrufen können und wir da hoffentlich nicht im Weg stehen. Und da ist es jetzt natürlich ein schmaler Grat. Jetzt gibt es Spieler, die sich eine Situation nehmen auf dem Spielfeld, davor nochmal durchatmen, wenn es angebracht ist und sachlich fragen, was denn da gerade entschieden wurde auf dem Spielfeld. Das kann ich in einer gewissen Quantität, kann ich damit sehr gut arbeiten und mich auch selbst hinterfragen, ob das jetzt so richtig war oder nicht. Wenn das aber auch eine Impulsreaktion der Spieler oder der Trainer ist, muss man auch ganz klar sagen, das hat in dem Spiel nichts zu suchen. Da muss man einen Riegel vorschieben, da muss man dann auch hart sein. Da kann man sich dann vielleicht im Nachgang in der Spielnachbereitung drüber austauschen, aber nicht auf dem Spielfeld. Also man muss da so ein bisschen selektieren, wie das Feedback transportiert wird. Und der Inhalt ist dann natürlich auch wichtig, weil manchmal kommt auch, und jetzt no front gegen Spieler und Trainer, die kennen sich in ihrer Materie sehr gut auch aus, natürlich auch im Basketball, aber manche Regelkenntnis scheint da nicht ganz vorhanden zu sein. Und da muss man dann halt wirklich kürzen und sagen, so, nee, es bringt jetzt überhaupt nichts, sich mit dieser Frage oder mit dieser Kritik auseinanderzusetzen, weil das führt einfach zu nichts. Und ich glaube, da muss man einfach einen guten Weg finden, zu sehen, ist das gerade angebracht? Funktioniert das? Kann man damit jetzt gerade arbeiten? Oder muss ich das jetzt einfach ganz schnell in eine Schublade packen oder am besten gleich irgendwie in die Mülltonne packen, damit ich mich da, was mein Mindset angeht, auf dem Spielfeld nicht mehr mit beschäftigen muss? Weil es raubt mir natürlich auch Kapazitäten, wenn ich darüber nachdenke, die ich auf dem Spielfeld brauche.
Ja. Das verstehe ich gut. Also ich finde das ganz toll, dass du sagst, du brauchst halt so ein bisschen so eine Differenzierung. Erstens, von wem kommt die Kritik? Was ist das für eine Art von Kritik? Bezieht sie sich auf mich in meiner Position und Rolle oder bezieht sie sich auf dich als Person, also eher persönliche Kritik? Und ich glaube, das Ganze kann man auch wirklich sehr, sehr gut in den Arbeitsalltag übertragen, ne? Denn es gibt natürlich Kritik, die mir gegenüber geäußert wird, weil ich fachlich etwas nicht richtig gemacht habe. Und ich meine, dafür hat man ja beispielsweise Vorgesetzte, dass die auch einen korrigieren können, dass das einem hilft. Und dann gibt es natürlich auch Kritik, vielleicht die man vom Kollegen oder von der Kollegin kriegt, wo man manchmal denkt, okay, das war jetzt wirklich nicht nötig. Und meine Erfahrung ist eigentlich so ein bisschen, dass man, wenn man Kritik erhält, wirklich erstmal so eine Art Cool-Methode anwendet. Das heißt also, du machst eine kurze Pause, du atmest einmal tief ein und aus. Einfach, dass du deinem Körper und deinem Nervensystem sozusagen die Möglichkeit gibst, sich kurz zu entspannen, dass man halt nicht diese ganze Anspannung mit in die Kritik nimmt, ne? Weil du hast das selber schon gesagt, hat der Zuschauer irgendwie eine schlechte Arbeitswoche gehabt, ja? Und reagiert dann vielleicht etwas derber, als er es normalerweise machen würde. Und das hast du natürlich auch im Arbeitsleben. Du hast zum Beispiel die Kollegin, die hat irgendwie Überstunden gemacht noch und nöcher. Und wenn du dann vielleicht was falsch machst, ist sie vielleicht nicht so verständlich, wie sie es eigentlich wäre. Also so einmal dieses Durchatmen, mal kurz die Fakten beobachten. Ist es wirklich etwas, was gerecht fertigt ist und vor allen Dingen auch, dass man Kritik gegenüber immer relativ offen bleibt, weil Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass wir Kritik generell viel besser verarbeiten können, wenn wir in so einer Art Growth-Mindset sind. Das bedeutet, wenn wir eigentlich auch darauf eingestellt sind, dass wir jetzt irgendwie ein Feedback oder eine Kritik erhalten, weil beim Coaching oder in meiner Coaching-Ausbildung habe ich gelernt, dass man sozusagen immer erstmal fragen sollte, ob die Person gerade überhaupt aufnahmebereit ist für eine Rückmeldung oder für eine Kritik. Und wenn man dann ehrlich ist, es gibt einfach Situationen, da ist man dafür nicht offen, weil man gestresst ist, weil man irgendwie weg muss, weil man emotional gerade aufgeladen ist und so weiter und so fort. Und das selber so zu erkennen und das auch dem anderen gegenüber zu kommunizieren, kann halt wirklich richtig hilfreich sein, dass die Kritik, die man bekommt, auch wirklich mal einen Lernen und einen Nutzen bringt. Denn das will ja derjenige, der Kritik äußert, will ja, dass die Person dieses Verhalten zukünftig nicht mehr zeigt. Und dann finde ich das eigentlich ganz spannend. Und deswegen hatte ich am Anfang auch nochmal die Frage gestellt bei dir, diese Erkenntnis, dass es nicht so richtig gut war, kam das direkt oder eben mit so ein bisschen Abstand?
Ich finde das aber auch, wenn ich da noch kurz einhaken darf, unterbreche mich gerne, aber ich finde, dass so Kritik da in dem Bereich aber auch keine Einbahnstraße ist, weil es ist auch meines Erachtens in der Verantwortung der Person, die Kritik, hoffentlich ist sie gerechtfertigt, übt, das in einem Rahmen macht, dass das auch wirklich sinnvoll ankommt. Also wenn das Feedback irgendwie persönlich so verfärbt ist, aufgrund welcher Situation auch immer, weil die Person eben einen schlechten Tag hatte oder weil zu Hause gerade es Stress mit dem Partner oder der Partnerin gibt oder was auch immer, dann kann ich das nicht in einem professionellen Umfeld wie hier in der Arbeit an dem Kollegen oder der Kollegin auslassen, sondern dann liegt es meines Erachtens in der Verantwortung der Kritik gegen eine Person, dass er oder sie selbst Mechanismen oder Maßnahmen hat, das außen vor zu lassen. Weil, jetzt sind wir hier in der Steuerberatung, du lachst,
ja.
Siehst du das nicht
doch,
so?
Doch, ich sehe das total so, aber du hast eben so eine super Introduction gemacht, bei Sport geht es um Emotionen. Und sonst wäre das langweilig. Und es ist,
ja, gut.
Ich gebe dir zu 100% recht. Du hast halt manchmal Situationen, wenn deine Emotionen halt da sind, ist es so schwer, die zu unterdrücken. Also mein Fazit aus dem, was du gesagt hast, ist, dann lass es mit der Kritik einfach an dem Tag.
Okay, okay, da hast du mich jetzt ein bisschen ausgedrückt. Das schwöre ich dir zu. Aber ich habe das jetzt mal rein auf den super emotionalen Beruf des Steuerberaters bezogen. Und da glaube ich, dass man auch aufgrund des Timings mehr Möglichkeiten hat, das zu steuern. Aber natürlich, ganz klar. Ich habe mich da gerade so ein bisschen widersprochen, was das mit dem Sport angeht. Das stimmt schon. Jetzt habe ich aber gerade noch einen Punkt gehabt, der mir jetzt leider entfallen ist. Aber ist egal, der kommt vielleicht später wieder.
Vielleicht bringt dich das ja auf noch einen Gedanken, weil ich noch eine Frage für dich mitgebracht habe. Und zwar, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie das dann auf dem Spielfeld ist. Und wie gehst du denn persönlich mit Kritik um, wenn du sie jetzt zum Beispiel im Arbeitskontext erhältst?
Also Punkt eins ist, dass ich in meinem Team oder in den Teams, wo ich arbeite, mit Vorgesetzten Leute habe, die das sehr professionell machen und ich deswegen wenig überlegen muss, ob das jetzt gerade gerechtfertigt ist oder nicht. Eine meiner Vorgesetzten, die Susanne Richter, die hier auch schon mal Gast im Podcast war, da weiß ich, wenn da Feedback kommt, dann hat das einfach nur mit der Qualität der Arbeit zu tun und dass die eben Grundlagen oder den Gesetzen richtig abgewickelt wird. Und dann ist das eine Kritik, die immer angebracht ist. Und wenn man einen gewissen Rahmen hat und den kennt, dann weiß ich, da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, wenn Kritik kommt, weil das ist einfach arbeitsdienlich. Die Kritik ist notwendig, weil sonst das Ergebnis nicht passt. Und deswegen muss ich mir da auf einer emotionalen Schiene überhaupt keine Gedanken machen. Ich bin da aber natürlich so ein bisschen in der Komfortzone, weil ich kenne die Leute, ich habe mich mit denen unterhalten und natürlich gab es da irgendwann mal so ein, wenn es jetzt kein wirkliches Startgespräch war, dann hat sich das so eingegroovt, aber natürlich lernt man daraus und man arbeitet mit den Leuten ja zusammen, deswegen kann ich da so sicher mit umgehen. Mhm. Wenn jetzt die Kritik so, also was heißt so direkt? Ich finde direkte Kritik oder direktes Feedback eigentlich wichtig, wenn es konstruktiv ist, aber wenn das jetzt von einer Person kommen würde, mit der ich im Arbeitsalltag vielleicht noch nicht so viel zu tun hätte, dann kann ich mich auch nicht ganz davon frei machen, dass ich sage so, woher kommt das denn jetzt? So, da müsste ich dann auch wahrscheinlich einen Schritt zurückgehen und das Ganze professioneller sehen. Und ich glaube, da ist die Unterscheidung einfach auch da, von wem das kommt und wie gut man die Person eben kennt und wie lange man schon mit der zusammengearbeitet hat.
Ja, bei mir ist das vor allen Dingen so ein Thema, ich bin da ganz ehrlich, wenn ich Kritik von jemandem bekomme, wo ich persönlich der Meinung bin, die Person ist in dem Bereich nicht so erfahren oder nicht so gut ausgebildet wie ich, dann kann ich das gar nicht annehmen und dann reagiere ich vielleicht auch schon mal pampig. Nee, pampig nicht, das stimmt nicht. Ich versuche schon immer professionell zu sein, aber mein alter Chef hat immer zu mir gesagt, man sieht dir das genau an im Gesicht, ob du das jetzt gut akzeptierst oder nicht. Also ich bin da so ein bisschen so ein offenes Buch. Und auf der anderen Seite, wenn ich Kritik bekomme von jemandem, wo ich so denke, boah, das ist eine Person, die hat meinen vollsten Respekt, zu der schaue ich quasi auf. Dann nehme ich das Feedback sehr, sehr ernst oder Kritik auch sehr, sehr ernst. Dann kann das auch schon mal sein, dass mich das ein bisschen belastet und ich wirklich 1-2 Tage brauche, um das so zu verarbeiten, dass ich denke, okay, wie kann ich das jetzt zukünftig besser machen? Und ne, also das heißt, das ist bei mir auch immer so ein bisschen, von wem kommt die Kritik? Jetzt ein bisschen anders gesprochen als bei dir, aber hat natürlich auch einen großen Einfluss darauf, wie man das Ganze wahrnimmt oder wie ich das Ganze auch akzeptiere.
Ich finde das spannend, dass du gesagt hast, dass du da so 2-3 Tage dann mal drüber nachdenken kannst, dass das so persönlich an mich rangeht. Das habe ich irgendwann tatsächlich nicht vollständig, jetzt nehmen wir mal den Arbeitskontext, das habe ich irgendwie hinbekommen abzustellen. Also ich schaffe das dann schon, dass das in der Arbeit bleibt, auch wenn es mal eine nicht so gute Arbeitswoche war, aber irgendwie, das funktioniert ganz gut, dass ich das nicht mit nach Hause nehme. Ja. Das ist spannend.
Ja, das Thema ist, man zieht ja vor allen Dingen immer so Dinge an, die einen auch selber so ein bisschen triggern, ne? Und das Lustige an der Geschichte ist ja, ich weiß ja, wie es geht. Ich weiß ja, wie es geht, das zu Hause zu lassen. Und ich trainiere das ja auch mit anderen Menschen. Ich bespreche das mit denen in den Coaching-Sitzungen als Trainerin, ne? Also mache da beispielsweise Themen rund um das Thema Feedback, also wie gebe ich richtig Feedback, wie mache ich das auch, dass ich andere dabei motiviere, mitnehme und trotzdem habe ich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal ein bisschen eine eigene Herausforderung da und deswegen das ist ganz lustig. Aber ich muss auch sagen, mit der Erfahrung und mit dem Alter wird es besser.
Mit dem Alter.
Mit dem Alter wird es besser.
Na, wenn du das sagst. Nee, finde ich spannend. Auch, also tatsächlich ist es bei mir auch noch so, dass wenn das Feedback an mich aus der Abteilung herangetragen wird, dann kommt es ja meistens von Stellen. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen altes hierarchisches Denken. Das ist aber, finde ich, in so einer Struktur manchmal gar nicht so schlecht, wenn da Feedback von meinen Reviewern oder Vorgesetzten kommt. Also die sind da ja nicht ohne Grund. Und das liegt auch an deren fachlichen Erfahrung. Genauso wie ich. Gut, ich bin ein Senior Consultant, ich habe keinerlei Personalverantwortung, aber es geht jetzt bei mir auch schon langsam los, dass ich mit Werkstudierenden, Praktikantinnen und eben Consultants auch schon zusammenarbeite. Und ich finde, dass man eben ob seiner Position und wenn man das auch richtig sieht, kann man mit dem Feedback auch ganz anders umgehen, weil natürlich hat die Person über mir in dem Bereich mehr Erfahrung und dann ist es ja sogar mehr als notwendig, dass ich da das Feedback bekomme. Und Und deswegen, ich glaube, wenn ich da so drüber nachdenke, dann kann man das auch sehr sachlich einfach betrachten, weil natürlich die Person einen ganz anderen Erfahrungsschatz hat. Und da bin ich dann auch dankbar für, weil ansonsten entwickelt man sich ja auch nicht weiter. Das funktioniert ja dann auch nicht.
Da hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen finde ich, gibt das einem auch schon mal nochmal so einen Perspektivenwechsel. Ne? Mhm. Und man kann ja Kritik auch sozusagen ein bisschen als kostenfreies Mini-Coaching wahrnehmen oder verstehen. Und ich finde auch immer, wenn ich in so eine Situation komme, dass ich mit Kritik nicht so richtig umgehen kann, stelle ich mir auch immer die Frage, was ist denn jetzt, wenn der Kritiker recht hat? Also welche Auswirkungen hat das oder welche Konsequenzen hätte das, ne? Um da wirklich auch in so eine Art Growth Mindset zu kommen, weil ich sehe das schon so, dass auch eine positive und gute Feedback-Kultur dazu führt, dass man innovativer wird, dass man sich weiterentwickelt und dass man einfach vielleicht Chancen sieht oder Chancen zur Entwicklung hat, die man jetzt vorher nicht so richtig wahrgenommen hat, ne? Bevor wir jetzt zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge kommen, was wären denn jetzt so deine wichtigsten Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es um das Thema Kritikfähigkeit geht?
Der erste Gedanke, der mir da in den Kopf schießt, ist tatsächlich, dass man selbst, wenn Kritik kommt, mal einen Schritt zurückgeht und versucht, das Persönliche mal außer Acht zu lassen und sich zumindest das, wenn das gut transportiert wird, sich mal anzuhören. Und danach, wenn alles gesagt ist, kann man die Fetzen nehmen, die einem mitgeteilt wurde, und kann das, glaube ich, selbst oder muss das selbst einordnen. Dann kann man für sich selbst eine Entscheidung treffen, ob man damit jetzt arbeiten kann oder sollte oder eben nicht. Ich finde, dass es schwierig ist, wenn man emotional, und wie gesagt, ich spreche von gut transportiertem Feedback, ja, wenn man angeschrien wird, was man Gott sei Dank heutzutage im professionellen Arbeitsumfeld nicht wird, davon gehe ich aus, zumindest ist es bei uns so, ich weiß nicht, wie es bei anderen Firmen ist, aber dafür habe ich dann natürlich kein Verständnis. So, also was soll ich denn damit anfangen? Das ist dann einfach nur lächerlich für mich, dann kann ich das auch nicht ernst nehmen. So, aber wenn das gut transportiertes Feedback ist, dann ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man einen Schritt zurück macht, sich das anhört und versucht, das so emotionslos wie möglich erstmal einzuordnen und dann eine Entscheidung trifft, ist das jetzt gut für mich oder nicht, weil man, ich glaube, dann auch bei der Sachlichkeit bleibt. Und das ist ja das Wichtigste.
Ja, das sehe ich auf jeden Fall auch so, die Sachebene. Das ist wirklich, wirklich wichtig.
So ein bisschen we listen and we don't judge. Kann man da, glaube ich, am Anfang so ein bisschen rangehen und einfach mal zuhören und nicht gleich irgendwie was dazu sagen, sondern einfach mal sacken lassen und dann gegebenenfalls für sich selbst rauskürzen, ist das jetzt wichtig oder nicht.
Ja. Da möchte ich an der Stelle ganz, ganz lieben Dank sagen, Bene, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt dran, Kritik ist wie Fitnesstraining für unsere persönliche Entwicklung. Manchmal unbequem, aber am Ende macht es uns stärker.
Das war schön.
Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg beim Umsetzen der Tipps und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Du möchtest nichts verpassen? Abonniere unseren Podcast oder schau bei RSM Ebner Stolz auf LinkedIn oder Instagram vorbei.